I don't know why we call it a mouse. It started that way, and we never did change it.
Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Bist du gut wieder heimgekommen von der Itza?
Ja, lief ganz gut. Also ich war todmüde, muss ich sagen. Aber es ging ja gleich weiter für mich am nächsten Tag. Ich bin ja Freitag dann gleich nach Paderborn gefahren. Heute ist Sonntag, Tag der Aufnahme, zweiter Tag im Heinz-Nixdorf-Museumsforum des Retro-Computer-Festivals und auch der Neueröffnung, muss man sagen, der PC-Ausstellung und der Ausstellung über das Silicon Valley mit Apple I und ganz schönen Geräten hier.
Klingt spannend, klingt interessant. Ich habe die Fotos gesehen. Ich habe mich geärgert, dass ich nicht da war, weil das ist genau mein Ding. Ich habe auch gesehen, dass da, ja, also eigentlich nur so Typen wie wir rumhängen. Fand ich sehr witzig. Also die Gruppe ist eingeschworen und ja.
Es ist echt witzig. Ich glaube, ich habe hier noch keinen gesehen, aber irgendwie gefühlt bist du mit allen befreundet. Also da stehen Sinclair Spectrums rum, ZX81, Atari STs, Amigas natürlich, Commodore 64, VC20 war auch da, Atari 7800 und eine der Spielkonsole, übrigens bei der es ein Game gab, Impossible Mission habe ich dir, glaube ich, schon erzählt, wo es ein nicht lösbares Level gab und sogar den Vorgänger, den Atari 2600, wo du wirklich so diese Pong-Cartridges reinstecken musste. Also mir macht total Spaß. Das ist so wie über den Flohmarkt stöbern und nur schöne Sachen finden.
Wunderbar, wunderbar. Lass uns mal ganz kurz zurück zu Itza kommen. Ich habe ja bei der letzten Folge, die wir da live aufgenommen haben, was übrigens total geil ist, wenn du da mal Leute sitzen hast, die den Podcast hören, du mal weißt, wer das hört, fand ich mega cool. Also nochmal danke an alle, die da waren. Das hat Spaß gemacht. Habe ja dann revealed, dass ich diese Prank-Devices bei dir im Büro habe verstecken lassen.
Ja.
Und ich wusste von meiner Quelle, dass du dieses Device so nach einer halben Stunde gefunden hast. Also eins von den versteckten. Das eins wusste ich schon.
Genau. Ja.
Da du aber, also du hast auch direkt gefragt, hat der Rüdiger dir das gegeben, dass du es bei mir versteckst?
Ja.
Meine Komplizin hat sich dumm gestellt. Ja. Und aber da du mir davon nichts erzählt hast, wusste ich schon, okay, das Teil kommt irgendwann zurück zu mir.
Ja. Ja. Ist es auch.
Ist es auch, ja. Auf der Heimfahrt von der Itza habe ich es gemerkt, dass er mit dem Auto auf einmal gefiept hat.
Nein, das war das Zweite.
Das war das Zweite?
Ja, mein Freund.
Okay. Gibt's noch eins?
Nein, ich möchte dich nicht in die Irre führen. Ich habe beim Heimkommen habe ich das Zweite tatsächlich dann entdeckt, nachdem ich wusste, es sind mehrere. Den habe ich aber nicht gehört, weil da standen Bücher drüber und zwar ziemlich drauf und der hat den Lautsprecher so verdeckt, dass man das Fiepsen nicht gehört hat. Den habe ich aber dann bei deiner Komplizin versteckt, als ich die Post hochgebracht habe und so ein paar Werbegeschenke von der Messe und irgendwie so 40 Minuten später kam dann so eine iMessage. Du Arsch.
Ja. Also diese Teile wirklich, also 2-3 Euro well spent, wirklich geil. Ja, also treibt einen Wahnsinn.
Müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz erklären für jemanden, der die Folge davor nicht gehört hat. Das ist so ein relativ kleines Gerät mit so einer kleinen Mini-Batterie drin und das macht in unregelmäßigen Abständen einfach oder sowas oder fiepst halt wie so ein Rauchmelder, der leer ist oder sonst irgendwas. Und zwar immer in anderen Piepstönen und Dauern und Längen und Abständen. Das heißt, wenn du dann losgehst und sagst, da war doch was, es kommt nicht wieder. Und dann gehst du wieder weg und irgendwie 10 Minuten später macht es nochmal so ein Geräusch und du suchst dich einfach wie ein Depp.
Was ich noch gar nicht erzählt habe, ich erzähle es jetzt trotzdem. Es ist unser Podcast, der wird heute ein bisschen länger, deswegen ihr könnt vorspulen, jetzt gibt es eine kleine Story, wie ich diese Prank-Device gekauft habe. Also ich habe die bestellt, hat 2-3 Wochen gedauert, dann kamen die. Ich habe 4 Stück bestellt und habe die dann alle ausgepackt und ausprobiert, habe dann festgestellt, okay, ich habe 2 verschiedene Arten bestellt, die machen dann andere Töne, bei dem einen kannst du Batterie rausmachen, beim anderen nicht und so weiter. Und habe die dann alle hier auf meinem Schreibtisch liegen gehabt, die haben dann auch gepiept, gut, habe ich sie wieder ausgeschaltet. Dann gehe ich ins Bett und dann sagt meine Freundin irgendwann, die hat noch gelesen, sagte, du, da piept was. Ich sage, scheiße, okay. Dann ins Büro gegangen, geguckt, dann sind alle aus, gehe wieder zurück, geht sie wieder, das kann doch nicht wahr sein. Und so ging das irgendwie, keine Ahnung, 7-8 Mal. Ich dachte mir schon, okay, das ist das Universum, das mir sagt, du kannst den Tobi nicht verarschen. Ja, das ist einfach, geht nicht. Dann habe ich alle Batterien rausgemacht, zumindest bei denen es geht, und es hat immer noch gepiept. Und dann irgendwann, so nach einer Stunde, da wirst du ja auch so ein bisschen paranoid. Dann habe ich dann diese Teile genommen, habe sie in zwei Kissen gepackt und habe das so quasi draufgelegt, dass man es nicht hört, wenn die piepsen. Hat immer noch gepiepst. Ich dachte, okay, gut, mach jetzt die Tür zu und geh ins Bett. Am nächsten Morgen sagt meine Freundin, das Piepsen, das kann doch der Rauchmelder gewesen sein, weil er hat gestern Rauchmelder gepiepst, den habe ich in den Keller gelegt. Ich so, das ist nicht dein Ernst. Das war die ganze Zeit der scheiß Rauchmelder. So, okay. Also
Batterie empty.
Und auch total blöd, es gibt offensichtlich Rauchmelder, wo man die Batterie nicht tauschen kann. Die schmeißt du einfach weg. Also was für ein Scheiß.
Ja, hatte ich tatsächlich auch mal, habe ich dann sehr schnell wieder gelassen, als ich es gemerkt habe. Die halten aber dann teilweise 5 oder 10 Jahre zumindest, immerhin, aber es ist eigentlich Schwachsinn, weil ganz ehrlich, 5 Jahre gehen verdammt schnell vorbei, wie man die ansieht.
Ja, okay. Ach ja, wie schön.
Ja, aber die Pizza war klasse.
Ja, also lassen Sie die Themen einsteigen. Ab jetzt keine Prank-Devices mehr vorerst und lass uns mal in die Themen einsteigen. Die gute Nachricht, wir haben in den letzten Folgen auch über die Chatkontrolle gesprochen. Mhm. Die Abstimmung darüber ist verschoben worden und das können wir Deutschen uns sozusagen auf die Fahne schreiben, dass wir das Zünglein an der Waage waren und jetzt auf Nein gekippt sind und dementsprechend hat die dänische Ratspräsidentschaft die Abstimmung verschoben.
Weil sie wussten, dass sie nicht durchkommen damit.
Genau. Also wir wären der gewesen, der es hätte durchbringen können. Und ist verschoben. Und jetzt weiß ich gerade nicht, was verschoben heißt, weil wird denn jetzt weiter nach Mehrheiten gesucht? Weil eigentlich wäre es ja besser gewesen, abzustimmen und ein klares Nein rauszuholen und das Thema ein für alle Mal zu beerdigen. Ja. Aber die geben es wohl noch nicht auf.
Ja, das liest sich auch so. Und das habe ich auch immer öfters festgestellt in der Politik, dass das dann eben nicht darum geht, dass man jetzt ein klares Votum kriegt, sondern dass man einfach wartet, bis es passt. Und das finde ich eigentlich relativ undemokratisch, um ehrlich zu sein.
Ja, ist es total. Ja. Ich habe auf der ITSA mit jemandem gesprochen, der gefragt hat, ja, was können wir denn dann machen, wenn die kommt, die Chatkontrolle? Eine interessante Frage, ja, weil erstmal ist man relativ hilflos, weil natürlich eine Hintertür eingebaut ins Betriebssystem, also da hast du eigentlich schon mal verloren. Ja?
Ja.
Es gibt aber trotzdem Möglichkeiten, sage ich mal. Also die Schwachstellen, also diese Schnittstelle zum Abhören der Quelle, das Aufbrechen der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wäre ja erstmal in die Clients eingebaut worden. Also ein Signal, WhatsApp, Threema hätten sozusagen eine Schnittstelle haben müssen, die es erlaubt, sozusagen diese Dinge zu filtern. Jetzt könnte man natürlich auf Open-Source-Clients zurückgreifen und dort diese Schnittstelle rausmachen und sich den installieren, soweit möglich. Das wäre eine Möglichkeit. Ist aber, sage ich mal, auch für die Masse jetzt keine echte Lösung. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, die einzige Möglichkeit, die du hast, ist eine externe Verschlüsselung zu nutzen. Wie bei E-Mail zum Beispiel auch. PGP oder sonst was.
Genau, so ein Plugin oder sowas. Das könnte man ja durchaus auch als Signal, als Threema oder auch theoretisch auch als WhatsApp anbieten, dass man eben so eine Schnittstelle offen reinlegt, die es ermöglicht, dass man dann verschlüsselt. Aber muss man auch fairerweise sagen, das ist ja auch nichts anderes als die Möglichkeit mitzulesen. Weil wenn ich eine API habe, bei der ich ein Fremdmodul anflansche, das verschlüsselt, dann kann das ja auch mitlesen. Und dann kann ich mir theoretisch auch ein gefaktes Verschlüsselungs-Plugin installieren, das nichts anderes macht, als mitzulesen und an den Geheimdienst zu schicken oder so. Also ich glaube, dass das sogar noch schwieriger ist.
Aber
nicht praktikabel.
Das Problem ist, wenn du jetzt, sage ich mal, deinen Text irgendwie verschlüsselst, nehme an, du machst einen PGP-Client, entweder auf deinem Handy oder woanders, machst einen verschlüsselten Text und schickst den dann per WhatsApp weiter. Und der andere entschlüsselt es dann wieder, wie bei einer E-Mail auch, sozusagen, ja. Dann ist das natürlich sehr aufwendig, Komfortverlust, aber es geht. Du kannst verschlüsselt kommunizieren. Und da bin ich zu dem Schluss gekommen, ja, genau das werden auch die Kriminellen machen. Weil denen ist der Komfort nicht so wichtig wie die Verschlüsselung. Und das heißt, die werden das auf jeden Fall tun. Was das ganze Prinzip wieder ad absurdum führt, letzten Endes.
Also tatsächlich muss ich sagen, Respekt, das ist tatsächlich eine extrem gute Überlegung, die ich tatsächlich selbst noch gar nicht so hatte. Aber ja, da ist im Gegensatz zu mir und zu anderen Usern die Schere zwischen Komfort und Sicherheit ganz anders gelagert. Und die werden es auch in Kauf nehmen, 7 Knöpfe mehr zu drücken, bevor sie hops genommen werden. Völlig richtig. Oder, das hatten wir auch, ist ja damals dann infiltriert worden, die werden ihren eigenen Client beziehungsweise ihr eigenes Messaging-System haben, das genauso funktioniert und eben nicht zu knacken ist.
Ja, also nochmal, das ganze Prinzip ist vollkommen irre und wir müssen alles dafür tun, dass diese Chat-Kontrolle in der Form nie, nie, niemals kommen wird haben.
Ja, das stimmt. Du, wir haben doch in den letzten Folgen ein paar Mal über dieses neue Feature in iOS 26 geredet, wo
Ja.
die Telefonanrufe von nicht bekannten oder unterdrückten Nummern erstmal quasi so eine Art Anrufbeantworter kriegen, der sagt, sag doch mal, wer du bist und was du willst. Und dann kriegt man phänomenal, während die Person das spricht, transkribiert auf dem Bildschirm, dann sagt einer, hallo, ich bin der Klaus Müller und ich möchte Ihnen Wein verkaufen, wenn ich dein eigens damals genutztes Beispiel nochmal verwenden darf. Hochgelobtes Feature. Wir haben ja, glaube ich, fünfmal gejubelt unter uns gesagt, es ist der größte Scheiß. Es
Wie?
ist so ein Dreck, ein Mist.
Warum?
Ich habe jetzt so viele Sachen schon verpasst, die wichtig waren und wo ich nicht zurückrufen konnte. Es ist katastrophal. Ich habe dir erzählt schon von dem Amazon-Anruf, wo ich dann was geliefert bekommen habe, was ich schon erstattet bekommen hatte und so weiter. Und dann klickt man drauf und dann ruft Amazon zurück und ich denke mir, warum klingelt es nicht? Okay, das ist das eine, weil da saß ich am Schreibtisch, das kriegt man mit. Der Haken an der Sache ist, wenn diese Funktion greift, sprich, wenn jemand anruft, nicht mit unterdrückter Nummer, sondern nur eine, die ich nicht in meinem Telefonbuch gespeichert habe. Das kommt häufiger vor, habe ich jetzt gemerkt, als ich mir gedacht habe. Dann macht das Telefon nur so. Also es macht so ein Mini-Vibrationsding, so ein ganz kurzes. Und jetzt unter uns, das merkst du gar nicht, wenn du es nicht wirklich in der Hand hältst und gerade drauf guckst. Und dann bekommt die Person schon diesen Text, sag, wer du bist, und ansonsten wird aufgelegt. Ich bin letztens mit der Bahn gefahren, übrigens schöne Grüße an Anke Engelke, phänomenale Werbespots und dieser Song von der Deutschen Bahn nimmt euch sehr schön aufs Korn und ich finde das total wohltuend und richtig. Aber an dem Tag, an dem ich diesen wunderbaren Spot und dieses wunderbare Lied von der Deutschen Bahn und Anke Engelke gesehen habe, bin ich von München hierher nach Paderborn gefahren. Und zwar um 15.18 Uhr und ich sollte um 19.03 Uhr ankommen, weil um 20 Uhr macht Sixt zu, weil ich habe noch einen Mietwagen gebraucht in Kassel-Wilhelmshöhe. Ich nehme es vorweg, ich bin angekommen um 21.35 Uhr anstatt 19.03 Uhr. Sixt war also schon zu und jetzt möchte ich einmal, auch wenn ich ungern Werbung mache, mich ganz herzlich bedanken bei Sixt. Ihr habt in Kassel-Wilhelmshöhe am Bahnhof jemanden, der da angeblich, zumindest hat er es gesagt, seit fast 30 Jahren arbeitet. Und der Mann rief mich an und sagt, Herr Schrödel, ich habe schon gesehen, Ihr Zug kommt später. Ich warte auf Sie.
Boah, das ist geil.
Ja,
Das
was?
ist super.
Und dann haben wir uns verabredet, haben gesagt, ich weiß halt nicht, ob wir die halbe Stunde, da war es nur eine halbe Stunde Verspätung, ob wir die auch halten oder nicht. Dann sagt er, wir gucken mal, wir telefonieren nochmal. Und dieses Gespräch hatte ich, weil ich ihn angerufen hatte. Dann rief er irgendwann zurück, da waren wir dann auf eine Stunde 15 und der wollte mir einfach mitteilen, es tut mir leid, aber sonst komme ich nicht mehr nach Hause, weil ich muss auch mit der Bahn noch eine ganze Strecke fahren. Ich bleib bis 8 oder halb 8 wäre ich geblieben. Oder eine halbe Stunde später, Entschuldigung, bis 8:30 wäre ich geblieben, aber bis 8:45, 9:30 kann ich nicht bleiben. Jetzt hat er mich nicht mehr erreicht. Warum? Weil er mit seiner Kasseler Nummer angerufen hat, die ich nicht im Telefonbuch habe. Und ich habe dieses Klicken schlicht und ergreifend nicht bemerkt. Ich konnte den aber auch nicht zurückrufen, weil diese Nummer sofort auf die Six Hotline umleitet.
Ja.
Und dann stand ich da und es war richtig kacke. Wir haben uns zum Glück hat das nochmal probiert und wir haben es geschafft. Aber, und das ist nicht der einzige Fall, ich habe schon mehrere Anrufe deswegen verpasst, weil mich einfach auch Kunden mit einer Durchwahl anrufen, die ich nicht alle gespeichert habe. Also das sage ich,
Ja, gut,
rufen Sie
aber.
mich aus Marketing an oder sonst irgendwas. Die Funktion ist für mich völlig daneben. Also
Okay, das,
ich kann sie
also
so nicht
ich
nutzen.
glaube, ja, ich glaube, dass das in der ersten Version hast du die Probleme, aber das heißt ja letzten Endes nur, dass da noch eine Intelligenz fehlt, die sagt, ah, Moment mal, der hat eine Nummer, die so ähnlich ist, also quasi die Zentralnummer in seinem Adressbuch, das ist jetzt eine Durchwahl, der kennt diese Firma und geht dann hin. Also da fehlt halt einfach noch diese Intelligenz, die es smart macht und sagt, der hat jetzt mit einem aus Kassel telefoniert, der Rückruf kommt auch aus Kassel, vielleicht will er den trotzdem kriegen. Also das, glaube ich, wird der nächste Schritt sein.
Ja, weiß ich nicht, ob das so war. Also mir fehlt persönlich jetzt die Unterscheidung zwischen unterdrückte Rufnummern kannst du gerne sofort nehmen, aber welche, die mit klar angezeigter Nummer kommen, auch wenn ich sie nicht im Telefonbuch habe, die möchte ich ganz normal klingeln lassen. Diese Unterscheidung wäre zumindest mal der erste Schritt, aber so wie die Funktion jetzt ist, tolle Idee, ehrlich gesagt. Ich habe ja, wie gesagt, am Anfang hier Hochzeitsglocken läuten lassen, deswegen. Aber so ist sie für mich völlig unbrauchbar.
Okay. Schade, schade eigentlich. Du, China, Thema China. Du weißt, das Internet ist in China ja getrennt durch diese Great Firewall. Ne? Also du kannst sozusagen nicht auf alles im Internet zugreifen und alles, was du machst, sozusagen im Public Internet wird überwacht und kontrolliert letzten Endes.
Ja, das ist sogar spannend. Ich weiß nicht, warst du mal selbst in China?
Nein.
Okay,
also zieht mich auch schon, gar nichts hin, muss ich ehrlich sagen.
Ich war tatsächlich einmal da auf einer Reise, einfach drei Tage kurz die große Mauer angeschaut und den Platz des himmlischen Friedens und dann tatsächlich weg, aber auch dort in einem Hotel einer westlichen Kette. Das ist übrigens sehr spannend, die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort tragen Namensschilder, die heißen dann Tony und James und Susan oder so, obwohl die natürlich wahrscheinlich heißen, so wie ich es wahrscheinlich nicht aussprechen kann. Also sehr, sehr witzig. Aber was ich da gemerkt habe, ich habe natürlich mit dem VPN gearbeitet, das heißt, wenn ich gesurft habe, habe ich mir erst, keine Ahnung, von euch war das Freedom zum Beispiel und ich hatte NordVPN und so dabei, also mehrere sogar. Und tatsächlich lief das ein paar Stunden und danach war es vorbei. Also dann haben sie gemerkt, sie können nicht mitlesen und dann haben sie diesen Kanal abgeschaltet, dann bin ich auf ein anderes VPN gewechselt, dann ging's. Das habe ich halt durchgehalten, weil ich, wie gesagt, nur 2-3 Tage da war. Wenn du da länger bist, wird's nicht funktionieren. Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, das, genau darum geht's nämlich, weil diese Firewall funktioniert ja sehr gut, wie du gemerkt hast, und die haben jetzt gemerkt, hey, lass uns das doch einfach produzieren, exportieren als Produkt. Es gibt einen Hersteller, der heißt Gitche Network, also geschrieben G-E-E-D-G-E Networks.
Nochmal, wie bitte?
G-E-E-D-G-E.
Okay.
Also Gitche Networks, keine Ahnung. Mhm. Und es gab einen Datenleak. 100.000 Dokumente wurden dort geleakt. Und da hat man gesehen, ach, das ist eine Firma, die offensichtlich so Zensur- und Überwachungsinfrastruktur verkauft an andere Länder. Also ähnlich das, was die Chinesen machen, kannst du jetzt auch in anderen Ländern kaufen. Das Produkt heißt Tianggu Secure Gateway.
Okay.
Fand ich raten, total spannend.
Wahrscheinlich die typischen erwartbaren Länder. Saudi-Arabien wird auf der Liste stehen. Möglicherweise die Türkei würde ich... Nein.
Okay. Also es gibt natürlich, also man weiß es nicht genau, also es gibt auf jeden Fall Hinweise aus Kasachstan, Äthiopien, Pakistan, Myanmar. Und ein Land, das unbekannt ist, weiß man nicht. Also das sind sozusagen die Länder, wo man mittlerweile schon nahezu weiß, dass es eingesetzt wird.
Myanmar hätte ich auch noch genannt, ja.
Und also was die machen, ist ein zentrales Gateway, das du sozusagen hinstellst zwischen dein Internet sozusagen, wo du allen Traffic drüber leitest, der dann ja verschlüsselten HTTPS-Traffic oder was auch immer aufbricht, die Packet-Inspection reinmacht und alles analysiert. Also im Endeffekt kann das System sogar gezielte Einzelnutzer überwachen, also identifizieren, tracken und alles nachvollziehen, was der User macht. Wahrscheinlich mit IP-Adressen in Verbindung mit ISP oder sowas, keine Ahnung. Aber es ist ein sehr, sehr mächtiges Tool. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend, dass man so ein Überwachungstool exportiert. Und offensichtlich gibt es ja auch viele Abnehmer dafür, ne? Also...
Ja, also dass es sowas gibt, ist klar. Dass es verkaufen auch. Wir haben ja auch gesehen, dass die israelische Software, die iPhones überwachen konnte, Käufer auf der ganzen Welt gefunden hat. Was ich viel, viel spannender finde, zumindest zum Diskutieren, ist das Kundenklientel. Also das ist ja jetzt nichts, wo du sagst, das mache ich als Firma, weil wir, keine Ahnung, in kritischer Infrastruktur sind und wir aufpassen müssen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht irgendwie vom Ausland infiltriert sind oder sonst irgendwas, sondern die typischen Käufer sind ja Regierungen von solchen Dingern.
Genau. Also
das ist ja das, was eigentlich das größere Problem ist aus meiner Sicht.
Und weißt du, wie diese Systeme implementiert werden? Also wenn in solchen Ländern mal aus irgendwelchen vorgeschobenen Gründen das Internet deaktiviert wird für ein paar Tage, dann ist das quasi das Wartungsfenster, wo sowas installiert wird. Also
schon
sehr krass. Die suchen Mitarbeiter, habe ich gelesen. Die suchen Mitarbeiter für Auslandseinsätze in Spanisch und Französisch. Also kannst du dir vorstellen, in welchen Regionen das als nächstes dann kommen wird. Ja. Es ist vollkommen irre. Und du hast natürlich die Möglichkeit, wenn du auf diesen Internet-Traffic zugreifst und den schon entschlüsselt hast, dann kannst du natürlich auch Sachen injecten. Also du kannst natürlich auch hier jegliches Tracking machen. Du kannst Malware reinschleusen. Ja, also du hast da im Prinzip volle Möglichkeiten, das komplette Land mit einem Bundestrojaner zu infizieren sozusagen über diese Funktion beispielsweise. Also es ist schon vollkommen irre.
Aber man muss ja auch sagen, dieses Gerät, das ist ja wahrscheinlich nicht nur ein Blade, das du in so ein 19 Zoll Rack reinschraubst, sondern das muss ja schon also richtig Traffic abkönnen. Ne?
Also tatsächlich ist das auch geleakt. In Myanmar zum Beispiel sind es 26 Datenzentren mit 13 ISPs, die das integriert haben. Also das ist schon eine Power-Infrastruktur. Also in China wahrscheinlich nochmal deutlich, deutlich größer letzten Endes.
Ja. Ja, wobei die wahrscheinlich nicht im Ausland kaufen, die machen das selbst.
Die machen das selbst, ja, die machen das natürlich selbst, aber offensichtlich gibt es einen Markt für solche Produkte und dementsprechend muss man weiter gegen solche Sachen auch kämpfen.
Das stimmt. Weil wir gerade beim Internet sind.
Wir sind immer beim Internet, Tobi. Also Internet ist eigentlich immer ein Thema. Du wolltest eine Überleitung machen, ich habe dich unterbrochen. Mach weiter. Wir brauchen in unserem Podcast keine Überleitung. Wir machen einfach hier, wir schießen die Themen einfach raus. Bam, 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 bam. Wir brauchen keine Überleitung.
Das nächste ist kein Thema, deswegen brauchte ich diese Überleitung, weil ich habe letztens einen wirklich netten Spruch gehört und irgendwie hat er gestimmt. Du bist ja auch bald in der, oder was heißt bald, Schulalter oder beziehungsweise Schulkinder im Hause, du kennst das ja. Warst du schon mal auf dem Elternabend?
Na, das hört bloß auf. Letzte Woche, ne?
Ernsthaft? Ich habe letztens gelesen, Internet ist wie Elternabend. Du gehst hin, ja, pass auf, du gehst hin, weil du Informationen haben willst und dann kommen immer mehr Bekloppte. Das passt so gut. Aber jetzt mal was anderes gefragt. Weißt du, also Google ist die Nummer 1 im Suchmaschinenmarkt. Okay, kann sich jetzt ändern mit diesem ganzen KI-Gedöns, aber Google ist immer noch die Nummer 1. Weißt du, wer die Nummer 2 der Suchmaschinen ist? Und da muss ich sagen, da war ich tatsächlich überrascht.
Boah, die Nummer 2. Also ich hoffe irgendwie auf DuckDuckGo, wird es aber wahrscheinlich nicht sein.
Es ist YouTube.
YouTube?
Ja. Okay. Ja, habe ich auch erstmal geguckt. Es ist jetzt tatsächlich eine Definitionsfrage. Ja. Aber die meisten suchen, die User warten halt auf Videoantworten, sag ich mal. Aber die kriegen mehr Anfragen über ihre Suchleiste als Bing, DuckDuckGo, Startpage und wie sie alle heißen.
Aber ist auch naheliegend, weil wenn du irgendein Tutorial willst, dann suchst du gleich bei YouTube, ne?
So ist es.
Weil es wird das schon geben. Du spulst dann halt, musst dann immer die ersten 3 Minuten vorspulen, wo der Handwerker sich vorstellt und sagt, danke fürs Abonnieren von meinem Kanal und bla 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 bla.
Stimmt, klickt und
bis er dann zeigt, wie man den Hammer richtig in die Hand nimmt. Ja,
okay. Ja.
Ja, cool. Du warst beim Retro-Festival, hast gesagt, ich habe die Fotos gesehen und die Kundschaft, sage ich mal, die da war, die ist jetzt für das nächste Thema überhaupt nicht anfällig, weil es geht um Gaming-Mäuse. Du bist ja kein Gamer, oder? Also du bist ja.
Tetris halt und so.
Tetris halt, ja. Also Gaming-Mäuse sind mittlerweile richtig krasse Devices, weil die ja nicht mehr wie früher mit der Maus, mit der Kugel, ja, deswegen das Retro-Festival arbeiten, sondern die haben ja unten so einen Sensor, der die Position ein paar tausend Mal in der Sekunde abfragt, sozusagen. Das ist so ein Lichtsensor und der prüft das ab. Und jetzt haben Forscher festgestellt in so einem experimentellen Projekt, dass man über die Vibration des Tisches mit der Maus den User abhören kann. Dass man quasi die Stimme wiederherstellen kann über diese, keine Ahnung, Mikrovibration am Tisch, die Maus wiederum ausliest. Das ist doch total krank.
Wie krass.
Ja, also das Projekt heißt Mickey Maus, also Mike E. Maus. fand ich immer sehr geil. So, und also dieser optische Sensor sozusagen nimmt alles auf, was am Tisch an Vibrationen ist, schickt das an den Rechner und dann wird sozusagen vom Rechner selbst das dekodiert. Und das klingt jetzt noch nicht so richtig wie eine Stimme, aber du hörst so ein Rauschen und du hörst bestimmte Wörter, hörst du raus. Also es ist zu 61% akkurat, bis zu 61%. Was ja, sag ich mal, gegebenenfalls schon reicht, um auf den Kontext zu schließen, wenn du jemand abhören willst.
Absolut, absolut. Ich habe das tatsächlich auch gesehen, da gibt es ja ein kurzes Demo-Video dazu. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber das ist phänomenal. Tatsächlich ist die Qualität wirklich schlecht. Das ist so ein bisschen wie die Vibration einer Scheibe aufzufangen, wenn du irgendwie so einen Meetingraum abhörst mit Infrarotwellen oder sonst irgendwas, wie halt das Glas schwingt. Auch das gibt's ja tatsächlich in echt und nicht nur beim James Bond im Kino. Also es war schon schwierig, aber man hat es tatsächlich verstanden. Also er hat, ich glaube, 1, 2, 3 gesagt.
Ja, und genau.
Man wusste jetzt auch, dass 1, 2, 3 gesagt wird, dann hat man es rausgehört. Es war tatsächlich schwierig, aber ich bin sicher, dass es da genügend Leute gibt, die da wirklich dann auch Gespräche raushören können. Oder es wird eine KI geben, die sowas gut analysieren kann, was für Wörter da wahrscheinlich gesprochen wurden.
Das Ganze wurde ja schon mit einer KI analysiert, soweit ich es gesehen habe, die das diesen Raw-Stream genommen hat und das dann umkodiert hat. Aber das, also vollkommen irre, an was die Leute denken, auf was für eine Hardware wir momentan hier sitzen an unseren Tischen, was damit alles möglich ist, ist schon auch ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. Weil an die Maus habe ich jetzt nicht gedacht als potenzielles Einfallstor.
Übrigens, die Maus ist, also ich nehme das jetzt gerne als Stichwort auf, ich hatte das jetzt nicht geplant, ich muss nochmal kurz überlegen, damit ich auch alles richtig hinkriege. Die Computermaus war gestern auch eine Frage in dem Quiz, das ich gestern hier im Heinz-Nixdorf-Museumsforum moderiert habe, Retroforum, und jetzt spiele ich mal mein gesamtes Wissen aus. Was an der Erfindung der Maus war ungewöhnlich? Ich gebe dir jetzt mal 4 Antworten. Wir machen jetzt hier so ein bisschen, wer wird Millionär?
Okay.
Antwort A, sie wurde 2-mal erfunden. B, sie enthielt ein goldenes Teil, also ein kleines Teil, das aus Gold gefertigt war. C, eine Schülerin hat sie erfunden. Oder D, sie wurde nie patentiert.
Also ich tendiere zu A oder D, weil ich weiß, dass ich glaube damals, wer war das, Xerox oder sowas, hat die Maus erfunden, glaube ich, waren die ersten. Also so ein Hersteller, den man heute gar nicht auf der Uhr hätte dafür, glaube ich. Irgendwie so im
gehört also A zu war, haben. Was habe ich gesagt, 2-mal erfunden und D war.
Genau. Und D war
nie patentiert.
Nie patentiert. Ich würde sagen A.
Also 2-mal erfunden, von unterschiedlichen Menschen quasi zur gleichen Zeit. Das ist die richtige Antwort, Rüdiger. Respekt. Yes. Also ich fange erstmal an mit D. Sie wurde nie patentiert, das stimmt nicht. Sie wurde patentiert, allerdings nachdem sie schon veröffentlicht wurde. Es gibt eine Präsentation, wo der Erfinder die Maus gezeigt hat, Douglas Engelbart, glaube ich, hieß er. Und eigentlich darfst du Sachen, die schon veröffentlicht sind, nicht patentieren. Also da hat damals das Patentamt in den USA ungefähr 2 Augen und 3 Hühneraugen zugeknipst und zugedrückt, dass das noch ging, aber das hat funktioniert. Nichtsdestotrotz, zeitgleich zu Douglas Engelbarts Maus, die übrigens aus 2 Rädern entstand, die im 90-Grad-Winkel standen, da konnte man das so machen, in so einem Holzkästchen, hat in Deutschland ein Mitarbeiter von Telefunken, vielleicht kennst du die Firma noch?
Ja, klar.
Radios.
Ja.
Mhm. Genau, eine Halbkugel mit dieser Kugel unten drin, wie wir sie von früheren Mäusen, die jetzt nicht mit Laser arbeiten, kannten. Und der ist auf die Idee gekommen, weil er vorher mit einem Trackball gearbeitet hat, diesen Trackball einfach umzudrehen. Und dieses Gerät hieß, jetzt muss ich überlegen, RKS 100. Und RKS steht für?
Sag's mir.
Rollkugelsteuerung.
Ja, offensichtlich. Ja.
Und der logisch. Douglas Engelbart, der das eben in den USA erfunden hat, hat in einer Demo, die kann man auf YouTube gucken, das ist The Mother of All Demos übrigens, also wirklich die erste technische Demonstration, und er spricht in einer einer Ruhe, die ist phänomenal und erklärt technisch sehr hochwertige Sachen, zeigt er eben hier die Maus und er nennt sie auch Maus und dann sagt er, ich frag dich, warum glaubst du, heißt die Maus Maus?
Boah, wegen der Größe, weil es ungefähr so groß wie eine Maus?
Er nutzt es und sagt, hier sehen Sie, wie der Cursor sich mit der Maus bewegt. Und dann sagt er auf Englisch, I don't know why we call it mouse. Also ich weiß gar nicht, warum wir sie Maus nennen. We started that way and we never changed. Also wir haben irgendwann damit angefangen, das Ding Maus zu nennen und haben es einfach nie mehr geändert.
Okay, habe ich auch nie hinterfragt. Also das ist, ja.
Ja, aber passt ja auch optisch. Also die Idee ist naheliegend.
Aber es wäre jetzt die Lösung, auf so eine Maus mit einer Kugel umzustellen, um nicht abgehört zu werden.
Stimmt.
Richtig. Musst halt öfter sauber machen.
Ich wollte gerade sagen, dann hast du wieder, kennst du auf diesen Rollen, die da drin sind, immer dieses schwarze, ich weiß gar nicht, dieser Dreck, den man da immer aufsammelt, der war immer feucht und ich möchte gar nicht wissen, was das ist.
Ja, aber heißt das jetzt, dass Firmen, die so in so Hochsicherheitsnetzwerken unterwegs sind, das tatsächlich machen? Weil ich weiß, dass Bluetooth-Tastaturen, klar, die sind verboten bei den meisten Unternehmen, aus guten Gründen, weil Bluetooth und Tastatureingaben mitschneiden, okay. An die Maus denkt da bestimmt bisher noch keiner.
Weiß ich gar nicht. Ich habe ja letztens auch gelernt, dass es wieder von, ich glaube, es war Dell, wieder Rechner verkauft werden mit PS2-Anschlüssen.
Mit PS2, ja, ja genau. Ja.
Aber nicht irgendwie, weil die gut sind, sondern weil die Umschalter in den Rechenzentren, also wo man also mehrere Geräte dann jetzt ansteuern kann mit Monitor und Tastatur, einfach alle noch mit PS2-Dingern laufen und die einfach schweineteuer sind und da alle verbaut sind, sodass die gesagt haben, komm, ich hätte gern wieder einen Rechner mit PS2. Ich glaube, Dell bietet es an, wenn ich es richtig
erinnere. Ja, gut. Solange sie jetzt wieder mit DIN-Anschlüsseln daherkommen, ist alles gut. Also PS2 kann ich vollkommen mitleben. Hat auch funktioniert. Ja.
Übrigens, weil du vorher noch Computerspiele gesagt hast und ich sagte Tetris, ich gehe nochmal raus und für alle Hörerinnen und Hörer, die es kennen, ich werde nachher gleich am Ende dieses Podcasts, weil ich habe erst um 14 Uhr hier einen Vortrag, werde ich spielen gehen und zwar werde ich A Tic Attack spielen, das kennst du gar nicht. Lunar Lander kennst du auch nicht und ganz wichtig, Jet Set Willy. Und es wird jetzt bestimmt ein paar Leute draußen geben, die sich unheimlich freuen und denken, ah, wie geil, kann ich mich auch noch erinnern. Kannst mal googeln.
Jet Set Willy ist auch ein guter Spitzname für dich eigentlich. Das passt, passt eigentlich. Das, noch nie einen besseren Spitznamen für dich gehört eigentlich. Geil. Du, hast du einen Drucker?
Ja, natürlich habe ich einen Drucker.
Fotodrucker?
Ich habe diesen 8-Bit-Fotodrucker. Du kannst dich entsinnen. Ja. Letztes Jahr auf der Itza, auf der Hinfahrt, haben wir damit körnige Bilder gedruckt zum selber kleben. Aber zu Hause habe ich so einen Farblaser, mit dem ich ganz viele Rechnungen schreibe, um mein Reichtum anzuhäufen.
Also der kleine 8-Bit-Drucker, der ist geil und der ist auch weiterhin erlaubt. Aber wenn du einen Fotodrucker von LivePrint hättest, dann hätte ich jetzt gesagt, schmeißen weg.
Weil?
LivePrint, das sind so kleine Drucker, die sind ungefähr so groß wie, ein bisschen größer wie ein iPhone, ja. Mhm. Und du kannst dann so Polaroid große Bilder da rauslassen. Mhm. Kannst du unterwegs dabei haben, eigentlich total komfortabel. Jetzt ist das Problem, wenn du diese App hast, die mit dem Drucker funktioniert, dann lädt er die Bilder in die Cloud hoch. Und du kannst dir schon vorstellen, was passiert ist. Die Bilder sind geleakt. Die haben das auf einem Bucket in der Cloud gespeichert, der war nicht gesichert und haben mal eben 2 Millionen Fotos, die Menschen gedruckt haben, geleakt.
Alter. Das war wahrscheinlich wieder der erste AWS-Bucket, den diese Firma installiert hat, weil das ist der typische Anfängerfehler.
Ja, genau. Und also ist natürlich fatal, weil die Fotos, die du druckst, das ist ja oft privat, ist ja auch oft was du jetzt nicht unbedingt an die Öffentlichkeit haben willst. Ja. Diese Bilder kriegst du jetzt quasi frei im Internet. Und es wird noch schlimmer. Also nicht nur, dass die Privatsphäre der Leute betroffen ist. Auch die Security ist letztendlich eingeschränkt, weil auf diesem Bucket lag auch noch ein Signing Key für die Firmware des Druckers.
Ach nee.
Das heißt, ein Angreifer kann jetzt ein Firmware Update für diese Drucker schreiben, was macht, was auch immer er will und kann das signieren und der Drucker wird es ausführen. Also diese Teile sind eigentlich nicht mehr zu betreiben, weil nicht mehr sicher.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, es gibt ja immer wieder Fälle, wo irgendwie, da ist eigentlich mal blöd gelaufen. Also da ist dann irgendwie aufgrund eines GitHub-Fehlers oder irgendwie so ein Fork ist mal so ein Passwort oder ein Key in die Wildnis gekommen. Alles sehr ärgerlich. Die Firma gibt viel Geld aus, um das irgendwie halbwegs zu reparieren. Die Reputation ist im Arsch und so weiter. Aber das, was du gerade schilderst, ist ja nicht irgendwie so, oh sorry, wir haben Fehler gemacht, sondern es ist ja basic Dummheit. Also das ist ja mit Ansage gefühlt. Jetzt frage ich mich tatsächlich, musst du für sowas nicht echt haften und mir quasi die Kohle für den Drucker erstatten oder was auch immer und vielleicht auch noch Strafe zahlen und alles? Das ist ja nicht nur fahrlässig, das ist ja gröbst fahrlässig. Ich weiß nicht, gibt's da noch einen Stein gröbsten oder sonst irgendwas?
Grob gröber Meter.
Ja. Facebook, also es ist ja, genau, es ist ja Meter fahrlässig. Ja. Also, kann es ja nicht sein.
Also wenn, dann müsste es eine Strafe sein, weil der Preis des Druckers ist ja sozusagen, dann probierst du es einfach mal und im schlimmsten Fall kommst du 0 auf 0 raus, dann hast du es ja schon verkauft. Das müsste halt schon eine Strafe sein, die richtig wehtut. Und ich finde auch, das gehört bestraft, ja. Und ich sag mal so, wenn meine privaten Fotos, die ich gedruckt habe, und ich habe auch so einen Drucker, ich habe einen anderen vom anderen Hersteller und ich druck da relativ viel mit tatsächlich. Wenn ich wüsste, dass die alle irgendwo geleakt sind oder sowas, das wäre für mich schon ein Schaden, wo ich auch eine Anzeige in Betracht ziehen würde, sage ich dir ganz ehrlich. Also
ja,
fände ich total okay. Fände ich total okay. Und ich habe in dem Zusammenhang, weil ich eben gesagt habe, okay, da waren diese Signing Keys auf diesem S3-Bucket oder was auch immer für ein Cloud-Speicher das war. Und dann habe ich was anderes gesehen, dass du, wenn du bei GitHub nach Keys suchst, also nach API-Keys suchst, also die im Quellcode hinterlegten API-Keys für zum Beispiel ChatGPT, dann habe ich 930.000 API-Keys gefunden.
Das heißt, du kannst dir dein ChatGPT-Abo sparen ab sofort.
Ja, genau. Also ich kann quasi über diese Keys auf die APIs von anderen Leuten zugreifen. Die kriegen dafür die Rechnung und kann meine Abfragen machen. Jetzt ist natürlich so, dass nicht 930.000 von denen auch funktionieren. Ja, sondern da sind welche dabei, die sind schon gekündigt, sind alt oder sind schon aus dem Quota gelaufen oder
keine Tokens mehr,
genau, oder haben auch einen IP-Filter, dass du nur von einer bestimmten IP-Adresse abfragen kannst oder sowas. Ich glaube nicht, dass das bei 930.000 bei allen der Fall ist. Also da wird auf jeden Fall was dabei sein, wo ich kostenlos das ChatGPT nutzen kann.
100%.
Und ich meine, weiß nicht, ob das eine Auswirkung vom Vibe-Coding ist, dass da halt jetzt mehr Anfänger mitspielen und einfach sagen, ja, lade ich halt mal hoch und nicht darauf achten, dass das quasi wie das Passwort ist, das ich brauche, um mich bei einem Service zu authentifizieren.
Ja.
Auf jeden Fall interessant. Also kann man relativ leicht suchen, wenn man weiß, wonach man sucht, findet man sehr viele private Keys und API-Keys da.
Ist das denn juristisch in Ordnung? Ich meine, wir sind beide keine Juristen. Ich weiß nicht, ob du es zufällig weißt. Ich glaube jetzt erstmal nicht. Aber so auf der anderen Seite, auch das ist ja irgendwie fahrlässig. Das ist ja wie, hier, guck mal, nutz doch. Oder darf ich den tatsächlich nur für dieses Projekt nutzen, was da auf GitHub steht oder sonst irgendwas? Vielleicht.
Das weiß ich. Ich habe natürlich auch keinen probiert. Ja? Also ganz klar, wir haben gar keinen probiert. Ich weiß nicht, ob die funktionieren.
Das ist rein theoretisch.
Rein theoretisch, ja. Aber es ist eine interessante Frage. Das ist ja letzten Endes wie, wenn du deine Haustür aufsperrst und einlädst, reinzukommen. Ja? Also es ist.
Ja, oder den Schlüssel draußen hinhängst und sagst, aber nur für meine Freunde.
Ja, genau. Ja, irgendwie noch so besser.
Art. Ja, okay. Vielleicht finde ich hier ein Juristenhaus, mal gucken. Oder ja, vielleicht können wir es in den nächsten Folgen.
Pass auf. Haben noch von unserer Schattenredaktion haben wir noch eine Nachfrage bekommen. Also der Ivo, der uns ja immer hört und kritisiert und auch mal lobt, ja. Also ich habe auch schon mal Lob bekommen. Mhm. Also über dich sozusagen. Der hat eine Frage gestellt, und zwar der betreibt so einen Discord-Server, wo es um viele Themen geht, und ein Thema davon ist unser Podcast. Also unser Podcast läuft in den Discord-Server rein und kann dort kommentiert werden. Auch interessant. Und da hat der Stefan eine Frage gestellt, weil wir hatten mal über Alexa gesprochen, dass die einen ja abhört und so weiter. Und das war eine ganz gute Frage, weil er fragt, er hat irgendwo gelesen, dass man alles, was man sagt, hochgeladen und analysiert wird, und deswegen will er jetzt die Sonos-Boxen mit Alexa gar nicht mehr benutzen und so weiter. Ja.
Und ich habe gesagt, dem ist nicht so.
Dem ist nicht so, genau. Also vielleicht erklären wir nochmal kurz, wie es wirklich funktioniert, damit man das auch eingrenzt sozusagen, wie groß die Gefahr ist.
Also was tatsächlich immer an ist, ist das Mikrofon, weil Alexa ja hören muss, ob du sagst, hey Alexa, wie viel Uhr ist es? Also du musst ja den Befehl quasi mitbekommen. Deswegen höre ich da immer mit. Diese Erkennung des Stichwortes, also Alexa, findet aber lokal auf dem Gerät statt. Es ist also nicht so, dass das, was man die ganze Zeit spricht, in einem Dauerstream an Amazon-Server geschickt wird, die das auswerten und oder sogar speichern, sondern das findet lokal statt. Sobald aber das Gerät diesen Trigger hört, wird mehr passieren, dann wird nämlich aufgezeichnet und dann wird quasi der Befehl, also wie viel Uhr ist es oder mach einen Timer auf 12 Minuten, der wird als Textdatei, nenne ich es jetzt mal, meines Wissens rausgeschickt an Amazon, an die Server, die dann die Sprachanalyse machen und den Befehl verstehen wollen, also auf Deutsch an die KI, und die dann entsprechend die Antwort zurückschicken.
Also nach meinem Verständnis wird nicht keine Textdatei hochgeladen, sondern tatsächlich die Aufnahme der Stimme?
Ja, Entschuldigung, nicht also, Text, ja, die Sprachdatei.
So die rum, Sprachdatei ja. Wird hochgeladen, völlig genau.
Richtig. Ja, genau.
Das ist korrekt, was du sagst. Also diese Aktivierung findet lokal statt. Also die Erkennung des Wortes, des Aktivierungswortes, zeigst du jetzt nicht nochmal, damit die nicht nochmal angehen, wenn es einer laut hört.
Alexa, lauter.
Die triggert sozusagen dann die Aufnahme. Aber, jetzt kommt zwei Aber. Das erste ist, das Ding hat False Positives. Du kannst natürlich über die Alexa-App kannst du einsehen, welche Soundbites hochgeladen wurden. Und ich habe das zufällig mal gefunden und habe dann Aufnahmen von vor 2 Jahren gefunden, weil ich hatte vor vielen Jahren mal so Dinger im Einsatz, wo dann Sprachaufnahmen hochgeladen wurden, wo das Wort nie gefallen ist. Und ich habe keine Ahnung, warum ist das getriggert worden. Es kann auch mal eine Fernsehgeschichte sein, ja. Also Werbung zum Beispiel werden erkannt. Also wenn das Wort in einer Werbung fällt oder damals fiel, dann hat es nicht aktiviert, weil sie das so schon hinterlegt hatten, sagen, hier, false positive machen wir nicht. Aber trotzdem hat auch der Fernseher das mal getriggert oder einfach Unterhaltung, wo keine Wörter gefallen sind, die auch nur ähnlich waren.
Ja, aber ist dir aufgefallen, also ich habe das auch natürlich, aber ist dir aufgefallen, diese False Positives sind extrem kurz. Also da hat er auch sehr schnell gemerkt, ich denke an, dass es mit all anfing und er denkt, ah, jetzt kommt Alexa und dann macht das schnell an und dann heißt es aber alles. Und dann, war doch mal falsch, dann hört er sofort. Also es ist bei den False Positives, die ich mal irgendwann abgehört habe, war es immer sehr, sehr kurz und nicht irgendwie so, dass du gedacht hast, was war das jetzt? Und dann sind irgendwie noch 7 Sekunden Aufnahme dabei gewesen. Da kann ich mich nicht dran erinnern.
Ja, es kann sein, weiß ich jetzt nicht mehr, ob die kurz waren, aber klingt plausibel. Ich habe, also die blinkt ja auch blau, wenn sie aufnimmt. Also in dem Moment, wo du quasi, wo die Aufnahme gestartet ist, das Mikrofon dann quasi hochlädt, blinkt das auch. Aber das sind natürlich alles Software-Sachen. Ja, also wenn du es quasi schaffst, auf einer Alexa eine andere Firmware drauf zu machen oder Amazon sich entscheidet zu sagen, ja, komm, mach mal nicht mehr ganz so krass, dann würde das technisch alles funktionieren. Also
ja, aber jetzt ganz ehrlich, also ich bin ja auch sehr kritisch, was das anbetrifft, aber ich halte Alexa tatsächlich für schon seit langem für eines der technisch sichersten Geräte, die es gibt. Und zwar deshalb, weil sich garantiert jeder, der irgendwo nur Hacker schreiben kann und sich ein bisschen für einen hält, sich da schon dran gemacht hat. Und nicht nur das, sondern auch Organisationen, also Electronic Frontier Foundation, also alles, was auch pro freies Internet und Kontraüberwachung ist, hat's probiert. Und meines Wissens hat es bis jetzt tatsächlich niemand geschafft. Also weder da eine fremde Firmware draufzupacken, noch das Mikro heimlich anzuschalten oder sonst irgendwas. Das wäre sofort rausgekommen. Sicherlich auch sehr schnell dann behoben worden. Auch das muss man fairerweise sagen. Aber ich glaube nicht, dass dieses Ding so leicht kompromittiert wird.
Ich hatte die Diskussion letzte Woche mit einem Schulkind, das hier wohnt. Mhm. Das ist auch der sehnlichste Wunsch zum Geburtstag ist eine Alexa. Ja, und ich habe gesagt, das wird nie passieren. Das wird nie passieren. Aber dann das typische Argument, ja, alle meine Freundinnen haben so ein Teil. Also die haben das in ihrem Kinderzimmer stehen. Eine Alexa im Kinderzimmer. Und ich sage, nee, also mal davon abgesehen, also mal die ganze Privatsphäre und Security-Sache mal beiseite, die machen damit ihre Hausaufgaben. Und ich weiß nicht, ob die Eltern das checken. Ja, also die Mathe-Hausaufgaben sind gar kein Problem. Und ich weiß nicht, ob das alle wissen.
Kann Alexa retten? Rechnen?
Ja klar, natürlich.
Der kann es, okay, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Also ja,
der löst dir wahrscheinlich auch die Textaufgabe. Also
möglich. Ja. Ich habe eine Alexa in der Küche, da geht es eher um Radio hören und Eieruhr und so ein Scheiß. Aber Kinderzimmer ist vielleicht tatsächlich ein bisschen problematisch. Ich habe übrigens, du kennst du mal die Geschichte von Freddy dem Bären? Das ist dieses Kinderspielzeug, das ich vor... Ja, mittlerweile sind 6, 7 Jahre, glaube ich, her, für Stern-TV, wo ich in fremde Kinderzimmer...
Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an diese Story denke, Tobi. Das ist wirklich das Schlimmste, was ihr jemals gemacht habt, wirklich.
Ja, also da haben wir ganz kurz zusammengefasst. Es gab ein Spielzeug, ein Bär, ein Teddybär mit Bluetooth-Funktion, die sich nicht nur knacken ließ. Ich war also in Sekunden auf dem Gerät und konnte dann von außen in ein Kinderzimmer mit einem Kind Kontakt aufnehmen und sprechen und habe also in einem Test mit Beisein der Eltern ein 4-jähriges Mädchen dazu gekriegt, die Haustür zu öffnen und mit dem netten Onkel vor der Tür wegzugehen. Das war ich, also ein fremder, erwachsener Mann. Also es war wirklich schlimm. Es gibt jetzt immer mehr, und zwar habe ich jetzt auf Heise gelesen, und das hat mir der Klaus, ein Hörer von uns, weitergeschickt. Vielen Dank nochmal dafür. Vielleicht machen wir eine Nachfolgesendung oder ein Nachfolgethema dazu. Es gibt jetzt immer mehr in China vor allem KI-Spielzeuge, die also mit den Kindern richtig kommunizieren. Und das wird natürlich total schwierig, weil die natürlich dann auch wunderbar auf Parteiprogramme getrimmt werden können und so weiter und so fort. Also das ist schon im Kommen. Da gibt's also so ein Tischtennisball großes Device heute schon, dass du quasi auf jedes Kuscheltier heute schon dran klippen kannst und dieses Kuscheltier damit dann KI-fähig und online machst.
Weißt du was? Da kaufe ich lieber ein Labubu oder sowas.
Ja, genau, oder eine Brio-Bahn. Oder selbst auf die Gefahr hin, dass du dir die Füße wehtust in Dunkelheit in der Nacht, Lego-Steine.
Tja, das mag ich ja sogar. Also mittlerweile bin ich wieder im Lego-Fieber. Also
nein, ich meinte nachts barfuß draufsteigen. Ach so. Willst du nicht.
Nee, das will ich nicht. Da hast du recht. Ja. Aber da können wir auch mal drüber sprechen. Können wir mal auf die Liste nehmen. Es gibt von Lego richtig geile Roboter, die man bauen kann, programmieren kann. Ich versuche schon die ganze Zeit günstig mal so ein Set zu schießen. Günstig heißt in dem Fall irgendwie so 300 Euro. Also sie sind relativ teuer. Aber wenn ich das Teil habe, dann ist das auf jeden Fall mal eine Folge wert. Und wenn einer der Hörer einen verkaufen will, gerne Bescheid sagen.
Ich habe tatsächlich einen im Keller. Aber das ist halt ist glaube ich das erste Modell, das Lego jemals gebracht hat. Ich weiß gar nicht, ob das noch
ist der aus Holz?
Funktioniert. Nein. Nein, ist es nicht. Aber ich weiß nicht, die Programmierung war noch relativ eingeschränkt. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Neuen alles machen können, aber wie auch immer. Aber super Teil.
Wie auch immer. Wir sind bei einer Dreiviertelstunde, Tobi. Haben wir total verquatscht. Nee, geht noch weiter. Okay.
Unter Umständen. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, ob ich mit dir über dieses Thema im Podcast schon geredet habe. Sagt dir Batterien, Flughafen Stuttgart was?
Du hast nicht irgendwie Batterien geleckt, um zu gucken, wie sie schmecken, oder?
Nein, ich habe auf einer Reise, bin ich kurz beim IKEA gewesen, weil ich noch was brauchte und dann habe ich gesehen, es gibt diese IKEA-Batterien, Akkus, also wiederaufladbare Batterien waren da gerade im Angebot, die heißen Ladder.
Wie es so gelbe Teile sind, das sind so gelbe Batterien.
Die sind so, die gelben sind die Einmal-Dinger und ich habe halt wiederaufladbare gebraucht. Und die waren da im Angebot. Und dann haben wir gedacht, super, dann nimmst du gleich viel mit. Und zwar haben wir die, ich packe die in diese LED-Kerzen. Also wir haben so Flackerkerzen in den Fenstern stehen. Und die Batterien sind
schön.
Halt irgendwie, ein Traum. Und die Batterien sind halt ungefähr gefühlt alle 3 Wochen leer. Und bevor ich da wieder 20 Stück da reinpacke, habe ich mir gedacht, hole ich mir jetzt einfach aufladbare von IKEA. Hab also von den Doppel-A und den Dreifach-A-Batterien je 4 Päckchen, A 4 Stück genommen und bin dann von dann gezogen. Und am Abend bin ich in Stuttgart in den Flieger gestiegen. Wollte ich zumindest, weil ich dann an der Sicherheitskontrolle war. Und dann sagt er, oh, was haben Sie da? Dann sage ich, ja, ich habe mir bei IKEA ein paar Akkus gekauft. Wie viele sind's denn? Sag ich, ja, 4x4, also 32 habe ich in Summe dabei. Also 4x4 von jeder Sorte.
Ja.
Und dann sagt er, die können Sie da lassen zum Teil. Sag ich, wieso? Es gibt für normale Batterien, also es ist keine Lithium-Ionen-Akkus wohlgemerkt.
Ja, ja.
Für normale Batterien gibt es eine Mengenbegrenzung. Du darfst tatsächlich nur 20 Batterien mitnehmen.
Okay.
Und jetzt kommt's. Plus 15 Laptops oder Smartphones.
15, ja, okay.
15, ja.
Aber gibt's eine Beschränkung auch, wie viele Powerbanks du mitnehmen kannst?
Ja, die Powerbanks zählen zu den Batterien. Weil er fragte noch, haben Sie eine Powerbank? Und ich habe natürlich gesagt, nein, und habe verschwiegen, dass ich meine super kleine winzige, die hätten sie nie gefunden, noch in der Tasche. Doch, die hätten sie gefunden, die haben ja Röntgengerät. Egal, ja, da habe ich gelogen, muss ich gestehen. Also ich hatte dann tatsächlich 33 dabei, die gezählt hätten, plus bis zu 15 Laptops oder Smartphones.
Also ich musste mal reisen mit 2 Laptops und da wurde ich schon ziemlich blöd angeschaut. Also ist schon länger her.
Vorbei.
Aber ja, das, ja, interessant. Aber
diese 20 Batterien macht für mich irgendwie keinen Sinn, weil mit einer normalen 1,5 Volt Batterie kannst du nichts machen, außer den Piloten bewerfen, sage ich jetzt mal. Das ginge. Aber da ist jeder einzelne Lithium-Ionen-Akku gefährlicher als 50 Standardbatterien. Also habe ich nicht verstanden.
Es wird Gründe geben, sage ich mal, die wir nicht kennen, von denen wir nicht wissen. Aber vielleicht, ich frage mal jemanden bei einer Fluggesellschaft, vielleicht hat er eine Idee, was das sein könnte.
Ja. Du kennst da jemand, genau.
Kennt da jemand, ja. Gut, Tobi, aber jetzt machen wir wirklich Schluss, weil wir sind schon fast bei 50 Minuten. Das hört sich ja kein Mensch mehr an. Also, wenn ihr es gehört habt, gerne mal eine kurze Nachricht an uns schicken. Wer bis hierhin gehört hat, der ist der harte Kern. Und danke. Danke, Hörer. Danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.
With movements of that mouse. I don't know why we call it a mouse. It started that way and we never did change it.